die Nachrichten von SRF um 18 Uhr mit Yvonne Lambricke. Erste Truppen der Nationalgarde treffen in Los Angeles ein. US-Präsident Donald Trump will mit der umstrittenen Maßnahme Proteste gegen Abschiebungen unterdrücken. Zehntausende Menschen demonstrieren in Madrid. Sie kritisieren den linken Regierungschef Pedro Sanchez und fordern Neuwahlen in Spanien. Das Wetter morgen, sonnig mit einzelnen Quellwolken am Nachmittag über den Bergen. Das hat es vor 60 Jahren letztmals gegeben. Ein US-Präsident setzt die Nationalgarde in einem Bundesstaat ein, ohne Zustimmung des verantwortlichen Gouverneurs. Genau das passiert momentan wieder in Kalifornien. Gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom schickt US-Präsident Donald Trump 2000 Soldaten der Nationalgarde, um gegen Proteste vorzugehen. Aus Los Angeles berichtet ARD-Korrespondent Andreas Hein.
In den frühen Morgenstunden sind in Downtown Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde angekommen. Sie formieren sich in der Gegend, in der es gestern Abend auch noch Demonstrationen gegeben hatte. Die Polizei teilte mit, dass zwei Menschen festgenommen wurden, nachdem Demonstranten Brandsätze geworfen hatten. Bilder von vor Ort zeigen Polizeibarrieren und immer wieder Rauchbomben bis in die Nacht. Die Truppen der Nationalgarde stehen in der Nähe des Rathauses in Downtown. Dort sind für heute Nachmittag weitere Demonstrationen angekündigt. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Noch am Abend sagte sie dem Sender ABC per Telefon, was sie von dem Einsatz der Truppen in der Stadt hält. Ich glaube, dass das nicht friedlich ablaufen wird. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass unsere Polizei hier die Lage sehr wohl im Griff hat. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir das nicht selbst handeln können. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Seit Freitag dauern die Proteste an verschiedenen Orten in Los Angeles an, friedliche und weniger friedliche. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen.
In der spanischen Hauptstadt Madrid haben Zehntausende Menschen gegen die Regierung demonstriert und Neuwahlen gefordert. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Volkspartei warf den regierenden Sozialisten erneut Korruption vor. Gegen die sozialistische Partei stehen derzeit mehrere Korruptionsvorwürfe im Raum. Unter anderem wird einer Parteimitarbeiterin vorgeworfen, sie habe versucht, Justizverfahren zu beeinflussen. Bei den Teilnehmerzahlen der Demonstration gehen die Angaben auseinander. Die Behörden sprechen von bis zu 50.000 Teilnehmenden, die Organisatoren von 100.000. Zu zwei Meldungen aus Kolumbien. Das südamerikanische Land wurde am Morgen von einem Erdbeben erschüttert. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,5, wie der kolumbianische Geologische Dienst mitteilte. Betroffen war unter anderem die Hauptstadt Bogotá. Über mögliche Opfer oder Schäden ist bislang nichts bekannt. Und nachdem ein bekannter Politiker in der Hauptstadt Bogotá angeschossen wurde, hat die kolumbianische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Darunter sei auch ein Minderjähriger, schreiben Medien. Beim angeschossenen Politiker handelt es sich um einen möglichen Präsidentschaftskandidaten von der konservativen Partei. Der 39-Jährige befindet sich in kritischem Zustand. Die umstrittene Hilfsorganisation Gaza Humanitarian Foundation hat nach eigenen Angaben wieder Essen an die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen verteilt. Sie habe ein Verteilzentrum für Hilfsgüter wieder eröffnet, meldet die Organisation. Zuletzt waren die Verteilzentren geschlossen. Die Organisation begründete dies mit einem zu großen Andrang und Sicherheitsproblemen. Laut palästinensischen Angaben sind heute durch israelische Schüsse erneut mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen. Israel sagte dazu, dass das Militär Warnschüsse auf Personen abgegeben habe, die sich den Streitkräften genähert hätten. Die Gaza Humanitarian Foundation wird von Israel und den USA unterstützt, ansonsten ist sie aber umstritten. Die UNO etwa wirft der Organisation vor, bei der Verteilung von Hilfsgütern Zivilpersonen zu gefährden. Die Seenotrettungsorganisation Open Arms hat in der Nacht 54 Menschen von einer verlassenen Ölplattform im Mittelmeer gerettet. Laut der Organisation saßen die Migrantinnen und Migranten seit 3 Tagen auf der Plattform fest. Sie waren von Libyen aus gestartet und hatten Schiffbruch erlitten. Eine der Frauen brachte auf der Plattform ein Kind zur Welt, wie die Organisation Open Arms weiter berichtet. Die Menschen würden nun auf die italienische Insel Lampedusa gebracht. Der neue Papst Leo XIV. Hat auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Gläubigen zum Frieden aufgerufen. Nur ein friedvolles Herz könne Frieden verbreiten, in der Familie, in der Gesellschaft und in den internationalen Beziehungen, sagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche im Rahmen der Pfingstmesse. Auch forderte er dazu auf, die Mauern der Gleichgültigkeit und des Hasses niederzureißen. Vor der Messe segnete der Papst bei einer Rundfahrt über den Petersplatz zahlreiche Menschen und Kinder. Papst Leo war vor einem Monat zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Franziskus gewählt worden. Das Wetter am Pfingstmontag. Morgen scheint meist die Sonne und die Temperatur erreicht mit schwacher bis mäßiger Brise rund 22 Grad. Am Nachmittag bilden sich einzelne Quellwolken über den Bergen. Im Süden sind am Morgen Nebelfelder möglich, sonst ist es sonnig mit Quellwolken und Höchstwerten bis 27 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Michael Wettstein.
Schöne Pfingste mit SRF 1.
In diesem Viertag wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntagabend, vielleicht ja mit grossem Familientisch und Kind und Grosskind. Und begleitet werdet ihr jetzt von der Kim Wilde und You Came. Monika Buser wünscht einen schönen Abend. Grüß euch miteinander.
On se croise au hasard, c'est fou, il est si tard. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'es devenu? Sur les bords du canal, ton sourire m'a fait mal. T'es comme l'été dernier, tu ne reviendras plus. Traverser le passé, t'offrir une cigarette et lire dans tes pensées. Si on allait faire la fête, je ne connais pas ton nom, mais je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Nos voyages sur les ports, le naufrage. Ma vie est un peu creuse, et toi es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop, je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverser le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé, on a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, traverser le passé, renverse le futur, retenter l'aventure, enfin se laisser traverser, soigner la blessure, je voudrais connaître. C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps.
Mit der Familie, mit dem Auto in die Ferien düsen, das ist heute etwas vom Normalsten, was es gibt. Das war aber nicht immer so gewesen.
Ich habe es eben etwa 3 Monate vorher schon gekauft. Ich habe natürlich gespart, weil ich ja ins Ausland wollte. Und das Ausland ist ja nachher eben ins Wasser gefallen, da hatte ich Geld gehabt. Und für mich ist dann klar gewesen, jetzt musst du einfach geleitig ein Auto haben. Vielleicht kommt dann irgendjemand mit dir fahren, weil die Chance, damit sie nicht das eigene Auto müssen zur Verfügung stellen für mich als zum Lehren. Weil das Auto ist halt einfach schon ein Objekt, das man nicht gerne in fremde Hände gibt. Mhm. Und von dem her, der Garagist hat natürlich auch Freude gehabt, wenn man das Auto gestellt in die Garage gestellt.
Mhm. Aber was haben Sie denn für eins genommen? Weil Sie haben ja gesagt, Sie haben echt keine Ahnung gehabt.
vielleicht wie wir Frauen auch tun. Ich habe natürlich eine sehr schick fast weiss, also wahrscheinlich eierfarbig, oder ich weiss doch nicht, wie man dieser Farbe sagt, mit roten Ledersesseln.
Oh!
King auf dem Heffi gesehen, da mit meinem Auto.
Aber das heisst, eine Ahnung, was für ein Auto, Renault ist das,
ja.
Was für ein Auto Sie wollen kaufen, haben Sie schon gehabt, obwohl Sie gefühlt noch nicht gewusst haben, dass es 3
also
Pedale hat.
Fahrlehrer, nein, habe ich eigentlich auch in dem Sinne nicht gewusst. 1-2 Fahrstunden habe ich ja schon gehabt, nach dem Schultreiben mit dem Fahrlehrer. Und der hatte so einen R10 eben gehabt. Und ich habe gefunden, das wäre jetzt, es gefällt mir das Auto und ist auch noch handlich für mich gewesen. Und dann sind wir eben auf Genf in den Salon gegangen und haben dort noch ein bisschen geschaut. Und die Preis-Leistung hätte ja auch müssen stimmen. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, der R10 wäre jetzt für mich das Auto.
Aber dann natürlich in schicken Farben.
Ja, natürlich.
Sehr schön.
Mit den nötigen Kommentaren von den anderen nachher auch.
Wirklich? Ist ja, das ja kommentiert worden?
Ja, ja.
Weil die Holz, Sie haben sich dann auch direkt ein Auto leisten können?
Nein, wir haben ein Geschäftsauto gehabt. Ein uralter Opel Caravan, ich habe immer gesagt, das ist ein fahrendes Gartenhaus. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich doch selber ein Auto kaufen. Und bei meinem Garagist war das ein alter VW-Käfer noch mit einem kleinen Putzenfensterteil dahinter. Und der ist super gefahren. Und wir sind gerade die ersten Ferien, bin ich bis nach Spanien mit dem ab und wieder retour problemlos. Und meine Tochter hat noch gefragt gehabt, wegen dem Interview, und da habe ich eben gesagt, das Auto hat noch keine automatischen Blinker gehabt, das sind noch Zeiger rausgespickt, links und rechts, und das hätte meine Tochter überhaupt nicht mehr können vorstellen.
Das kann ich mir jetzt auch noch schwer vorstellen.
Oh, das ist aber so. Ja. Wieso? Der Käfer hat einfach die 20.
Ja. Genau, ja.
Ich nehme Sie noch mal ein bisschen zurück zu dem Moment, wo man die Fahrprüfung geschafft hat und dann können mit dem Auto selber rumfahren, vielleicht mit dem eigenen sogar. Was war das für ein Gefühl gewesen?
Ja, super.
Absolute Freiheit. Das ist das Grösste gewesen.
Ja. Also, super.
Es war noch keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass man ein Auto hat. Und wenn man dann eins gehabt hat, eben, wie Sie sagen, nicht, das ist ein unheimliches Freiheitsgefühl gewesen.
Ja.
Es war auch ein Gefühl gewesen, dass ich eine Macht habe über eine Maschine.
Mhm. Also dass stolz.
Dass ich die können dirigieren können, Gas geben, zurücknehmen.
Aber das heisst, eben, man hat ein Freiheitsgefühl gehabt, hat man das dann auch ausgenutzt, indem man quasi weit gefahren ist oder viel gefahren ist, oder hat man einfach gewusst, man könnte?
Ich habe es genutzt.
Also, aber schon nur das Wissen, wir können, hat schon sehr viel gebracht. Ja.
weil wir eben vom Welschen heimkommen mussten, haben wir einfach gleich eine gewisse Freiheit, oder, ist einfach der Einschnitt gewesen, eine gewisse Freiheit wollen wir gleich haben. Und du hättest wusste, so ein Familienzelt, nicht ein Schnacki-Zelt, aber auch nicht ein riesengroßes, und ich habe das Auto gekauft, und wir haben eben angefangen mit dem Minigolfen, und haben dann sehr intensiv beide zusammen. Das war für uns auch die Freiheit gewesen. Eben 3-4 Mal pro Woche wirklich trainieren und dann die Schweizer Meisterschaften, Europameisterschaften. Aber dann nachher immer noch ein Hotel suchen, das wäre viel zu teuer geworden. Dann hat man ja auch noch nicht so viel Lohn gehabt. Und dann haben wir einfach am Abend vorher das Auto packen, die Zeltausrüstung parat haben, das Auto rein und dann am Abend nach dem Arbeiten schon mal losfahren, das Zelt aufstellen. Und dann war man vor allem für Sorgen gewesen. Und hey, nach dem Turnier man nachher auch wieder so heim können. Und hat seine, eben, ich komme halt schon wieder auf meine Freiheit. Oder auch wenn man nachher in die Ferien gegangen ist, Auto, der ADAC, der Campingführer da studiert, meistens ist es ja nachher gleich nicht der Campingplatz gewesen, wo man im Führer rausgelesen hat. Und ist dort hergegangen und hat einfach Zeltferien gemacht. Das habe ich später, wo wir geheiratet haben, die Schwester hat geheiratet, ich habe geheiratet, hat die Schwester ein Auto und ich gehe ins Zelt. Da sind wir einfach weiterhin so sehr viel unterwegs gewesen.
Was war das Weiteste, wo Sie es mit dem Auto geschafft haben?
Immer Spanien, bis auf die Grenze Portugal. So. Ich bin sicher 3 Mal mindestens pro Jahr auf die Spanien, etwa die 1000 Kilometer.
Wow. Sie sind wirklich, das Auto, das hat Ihnen wirklich die Freiheit gegeben.
Ja.
Die SRF-Produzentin Barbara Meyer hat die 3 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen getroffen, die ihre Erlebnisse eben erzählt haben, wie das Autofahren früher so etwas anderes ist. Gesehen, Christine Segesser haben wir jetzt gehört, 82, und eben Anfangs 20 hat sie die Freiheit zu grösten gefunden. Wir hören ja auch noch die Geschichte vom Walti Holt. Schweiz, Jahrgang 38 und geht als nächstes Geschichte von Christian Sengstag, Jahrgang 56. Und er muss sich noch ganz gut an abenteuerliche Geschichten erinnern, wie das war, wenn man in die Ferien gefahren ist. Mit dem Auto, das dann eben noch nicht ganz so war wie heute. Zuerst aber mal Bette Midler mit Be My Baby. Ich hoffe, ja, dass euer Pfingstwochenende abenteuerlich war. Ein richtiges Abenteuerreisli. Aber ich hoffe, dass es auf der Strasse nicht allzu abenteuerlich zu und her ist gegangen. Wir gehen jetzt aber in eine abenteuerliche Autogeschichte.
Das sind noch die Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren.
Wir schwelgen schon die ganze Woche hier bei SRF 1 in Autoerinnerungen und Zeitzeuge ist der Christian Sengstag. Heute 69 hat ganz besondere abenteuerliche Erinnerungen an das Ferienmachen mit seiner Familie, wo er noch ein Kind war.
Also eben in ein Hotel gehen oder so, das wäre überhaupt nicht hingelegen. Und das ist so teuer gewesen. Und wegen dem war es eigentlich die einzige Ferie gewesen mit einem Zelt. Und mein Vater hatte so... In den 60er Jahren hat er in seinem Geschäft Autoschutzhüllen produziert. Und das ist eine kurze Zeit gut gelaufen. Also so aufs Mass hat er die gemacht. Oder hat so eine Stablone gemacht und dann die Sachen genäht und verschweißt und so. Und dann hat er beschlossen, dass er aus dem gleichen Material, das ist so wie die Lastwagen haben, das Baumaterial, dass er ein Zelt bauen tut, wo man ans Auto bauen kann. Mhm. Also das ist gestanden und neben dem Audi und verbunden mit dem Audi. Mhm. Und so, dass man hätte können, auf dem Gepäckträger oben haben können zwei Leute legen, im Audi innen haben können zwei Leute legen und jemand war im Vorzelt gewesen. Und das Zelt Das hat er natürlich müssen selber erfinden, das Ding. Und wir sind dann, ich habe das Gefühl gehabt, einen Sommer lang sind wir fast jede Woche einmal noch immer rausgefahren auf ein Feld und haben das Ding aufgestellt und dann hat geschaut, was noch nicht gut ist und hat dann in der Werkstatt wieder Änderungen vorgenommen und so. Und also, mir hat das gefallen, natürlich, gerade das Zelt aufstellen. Aber meine Schwester hat es furchtbar gefunden, mein Bruder hat es furchtbar gefunden, meine Mutter hat es nicht so toll gefunden. Aber sie haben einfach müssen, oder? Man hat das müssen machen, der Vater hat bestimmt. Und irgendwann hat es dann den Ausdruck Käseschnitten-Villa, wo das genannt hat. Und der Vater hat das gehasst, oder, wenn das Wort gekommen ist, aber es ist ihm immer gefallen. Und er hat immer gesagt, wir müssen dann schauen, wenn wir dann auf den Zeltplatz kommen und wir bauen das auf, können die Leute schauen und bewundern das und so. Und dann irgendwann ist es dann so weit gesehen, dass wir nach Graubünden sind, nach Disentis auf den Zeltplatz und dort sind wir angekommen, haben angefangen, die Stangen zusammenzustecken. Wir haben dann unterdessen sehr gut gewusst, wie das gegangen ist. Und dann das, die Blachen drüber gemacht. Und dann sind tatsächlich Leute gekommen und haben das angeschaut. Und irgendjemand hat dann gesagt, denkst du, die übernachten da innen? Und dann hat er gemerkt, ist doch nicht so toll, die Idee, die wir hatten. Und er hat dann einen Rückzieher machen und ein Zelt mieten. Das hätte man können auf dem Zeltplatz. Und dann hat aber meine Mutter gesagt, nichts ist, jetzt wird er innen übernachtet. Das wird durchgezogen, ja. Mhm. Und dann haben wir dort übernachtet. Das war natürlich furchtbar gewesen. Da ist keine Luft reingekommen, oder? Das war stickig dort innen.
Dicht.
Ja. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, es hat noch einen Konstruktionsfehler gehabt. Wenn dann das Zelt gestanden ist, hätte man nicht können mit dem Auto wegfahren.
Ja, also, das ist ja die Stützung.
Genau, nicht. Wir hätten dann wieder ganz abbauen. Und so. Und das ist dann das einzige Mal gewesen, wo wir dann mit dem rumgereist sind. Nachher hat der Vater dann einfach normal so ein Hauszelt gekauft.
Das abenteuerliche Geschichte vom Christian Senztag, Jahrgang 65. Und zusammen mit der Christine Segesser, mit Jahrgang 43 und dem Walti Holz, Jahrgang 38, waren sie zu Gast bei meiner Kollegin Barbara Meyer und haben eben über das Autofahren in früheren Zeiten erzählt. Und wir hören dort die drei noch einmal, wenn sie zusammen zurückschauen, wie sich der Komfort und die Sicherheit beim Auto entwickelt hat. Das dann kurz nach der halben. Zuerst einmal. Da gibt's noch Musik aus der Schweiz. Polo Hofer, Schmetterding. Vermissen dich.
Vermissen dich. Also du hast da für mich. Wenn ich ehrlich bin, dann sage ich, vermisse dich. Als Tage vor dem Hotel. Es regnet, was es mag. Ein grauer Morgen mehr. Und ich habe noch gar kein Auge zu tun. Das ist eisig kalt. Nicht hier, wo mir gefällt. Will ich vermissen dich. Ich vermisse dich. Also du hast da für mich. Wenn ich ehrlich bin, dann sage ich, ich vermisse dich.
Schon seit ich fort bin, jetzt mit zurück zu dir. Ich muss dich wieder sehen. Ohne dich komme ich nicht vor. Es zieht mich einfach ein. Drum mach ich mich auf Bein. Will ich vermisse dich.
Ich vermisse dich. Also du hast da für mich. Wenn ich ehrlich bin, dann sage ich, ich vermisse dich.
Musik.
vermisse dich. Ich vermisse dich, misse dich. Ich vermisse dich, misse dich.
Ich vermisse dich, ein schöner Titel. Aber was wir ganz sicher nicht vermissen, das ist der Längstau und der ist nämlich vorbei.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Die Übersicht von 18.31 Uhr, Stau oder stockend in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Splügen und Zillis und rund um Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab Urdorf Nord. Das wär's, es hat ruhig, gute Fahrt. SRF Verkehrsinfo von 18.35 Uhr. Vorsicht in der Westschweiz auf der A1 Lausanne Richtung Genf zwischen Nyon und Coppet. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Und wir bleiben gerade auf der Fahrbahn.
Das sind noch Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren.
Die ganze Woche ein Kofferraum voll Autoerinnerungen, die wir hier gehört haben. Wir erleben die Geschichte, Entwicklung vom Auto in der Schweiz dank ganz vielen Erinnerungen von Hörerinnen und Hörern. Noch bis zum 7. gehört ihr die Gesprächsrunde, die meine Kollegin Barbara Meyer hier bei SRF 1 mit drei Zeitzeugen aufgenommen hat. Einerseits mit dem Christian Sengstag, Jahrgang 56, dann Christine Segeser, Jahrgang 43 und der Walti Holz, Jahrgang 38. Er macht jetzt gerade den Anfang, wenn es um die Frage geht, wie sich der Komfort beim Autofahren verbessert hat. Früher waren ja die Autos noch ein bisschen weniger gebig, um damit herumzufahren.
Servolenkung, die man am Anfang nicht hatte. aber man hat einfach nichts anderes gewusst. Und wo die natürlich auch ist, war total happy gewesen. Dann der Fahrkomfort von der Bodenhaltung der Autos, also die Sicherheit von der Konstruktion der Autos, die hat sich ganz stark verbessert. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass der Seitenaufprallschutz hat es früher nicht gegeben. Ich glaube, die Volvo sind die Ersten gewesen, die das eingebaut haben. Dann, die Autos haben keine Kopfstütze gehabt. Mhm. Es hat manchmal auch ganz schwere Unfälle gegeben, mit Nackenbrüchen und so weiter, wo das obligatorisch geworden ist. Das war auch gut gewesen. Und natürlich immer bequemer und bequemer. Mhm. Und,
Sie haben gesagt, Sie hätten nicht mal Scheibenwischer gehabt, meint der Auto.
Ja, das ist verrückt gewesen, ja. Am ersten Auto keine Waschanlage. Mhm. Keine Scheibenwaschanlage. Also, wenn da vorne ein Lastwagen war und es war nass und dann haben die ganzen Scheiben voll gespritzt mit Dreck, dann hätten wir einfach den nächsten Brunnen müssen suchen. Und dann haben wir natürlich kein GPS gehabt. Jeder Pöstler musste fragen, wenn wir zu den Kunden gefahren sind, wo ist das? Und oder am Strassenrand Leute angehauen.
Pöstler, ah, das ist gut, die haben sich ausgekannt.
Ja, die haben sich ausgekannt. Das ist immer am besten gewesen, wenn du einen Pöstler gefunden hast.
Ja, und heute fährt man eigentlich nur noch mit dem Navigationsgerät. Ja. Ich weiss nicht, wie es reingeht, aber ich habe mich völlig an das gewöhnt, oder? Aber dafür könnte ich nachher eigentlich nicht so recht sagen, wo ich überhaupt durchgefahren bin.
Also, ich habe jetzt auch zum Beispiel keine Ahnung, wo ich da bin, oder? Ich bin jetzt einfach dem Navi nachgefahren.
Wir sind in Zürich, Leutschenbach.
Ja, schon. Aber ich könnte jetzt nicht auf der Karte sagen, das ist da irgendwie ein bisschen nördlich von Zürich, ist das, also, mir hat es früher anstrengender Dunk zum Fahren, weil, also, alles ist instabiler gewesen. Man hat viel mehr müssen mit dem Steuerrad immer wieder nachkorrigieren und so. Und heute fährt es halt einfach so geradeaus, oder?
Ihr Vater, der war ein bisschen ein Düsentrieb gewesen. Der hat Sachen erfunden, damit wir, wenn wir zum Beispiel über den Gotthard genau müssen, nicht müssen ständig das Kühlwasser nachschütten.
Also, es war nicht das Kühlwasser gewesen, aber manchmal, wenn wir so über den Pass gefahren sind, das ist ein Ford Taunus 12M gewesen, hat es oft mal verstottert, der Motor hat nicht mehr gezogen. Und dann hat einmal ein Garagist meinem Vater gesagt, dass sie gibt Benzinpumpe, die zu heiss wird. Und dann gibt's Gas in, also dann tut sich das Benzin schon, tut verdunsten, oder? Und dann kann die Pumpe nicht mehr das Benzin pumpen und wegen dem fährt sie dann verstottern. Und wenn das so sieht, dann soll er eine Flasche Wasser nehmen und die über die Benzinpumpe leeren, dass die wieder kalt ist und dann hat man wieder eine Zeit können fahren. Und dann hat er eine Konstruktion gemacht, dann hat man können im Dach oben vom Audi hat sie so Ablagefächer gegeben, wo man hätte montieren können, also, wo man einfach hätte Sachen versorgen können, irgendeine Kappe oder eine Schale oder so. Und dann hat er so ein Konstrukt gemacht, dass er oben an dieser Ablage hat er einen Wassersack montiert, so einen Wassersack, wie man beim Camping hat, wo man noch einen Baum gehängt hat, hat einen Wasser rauslaufen lassen, hat er das reingelegt, den Sack gefüllt mit Wasser und dann ein Schläuchchen zu diesem Dreiecksfenster ausgeführt und irgendwo neben ist er in die Motorhaube reingekommen und hat das Schläuchchen über der Wasserpumpe anmontiert, irgendwie angeklebt oder so. Und dann, wenn wir über ein Fass gefahren sind, hat er das Hähnchen oben aufgemacht und hat das Tröpfchen
laufend runtergelassen.
Und dann haben wir über den Monte Generi fahren und so, ohne dass er so gestottert hat.
Das ist aber raffiniert.
Aber das muss man auch wissen,
dass das ein Anfang das Problem ist und nachher so lösen. Ich habe euch ja gesagt, wir hätten so manchmal so ein Rad wechseln. X-mal pro Jahr. Auf der Bau jeden dritten Monat auf jeden Fall wir müssen ein Rad wechseln.
Aber, Radwechsel haben Sie selber gemacht?
Ja, das haben wir ein paar Mal müssen.
Super.
Ein Wagenheber unten schieben, drehen. Das Schlimmste war, wenn Sie in der Garage allzu fest angezogen haben. Es ist ein bisschen mühsam geworden. Oder dann hat man halt einen Knebel müssen suchen, für das, dass man mehr Kraft hat, zum Lösen. Das war das Schlimmste gewesen.
Aber. Aber ich muss also sagen, beeindruckt hat man dann das gelernt in der Fahrschule, oder?
Ja. Nein, nicht direkt in der Fahrschule, aber sie haben ja so den TCS so Kurse angeboten, wo man das lehrt. Oder wenn er auf einmal nach einer Wöschstrasse streikt oder so, was los ist, ja, das könnte jetzt beim Vergaser könnte in dem Wasser ein bisschen drin haben. Also, so Minimumsättungszeug hat man dort gelernt.
Haben Sie an Ihrem Auto auch Sachen in Anführungs- und Schlusszeichen frisiert oder optimiert?
Ja.
Nein, was wir haben müssen, wir müssen Benzinkanister haben. Es hat noch nicht viele Tankstellen gegeben.
Ja, das ist wichtig.
Haben wir noch Benzinkanister.
Ja. Und ein Reservebierli.
Ja.
Ist auch nicht schlecht gewesen, wenn man das Bierli hatte.
Ja.
Hätte man dann zumal noch selber wechseln
können. Ja. Ja, Sie sowieso, ja. Oder? Sie haben ja den Kurs gehabt. Sie haben ja alles können.
Nein, gar nicht. Im Prinzip bin ich handwerklich eben gar nicht begabt.
Aber das hat jetzt aber gar nicht so danach gewirkt.
Ja, das ist ja einfach... Grundkenntnisse einfach.
Es hätte so Bücher gegeben in den 60er Jahren, wo es heisst, jetzt helfe ich mir selbst.
Ja.
Und das ist für jeden Audi-Typ so ein eigenes Buch gegeben, das sehr, sehr gut beschrieben war, was man alles selber machen konnte.
Ja. Es hat sich der Komfort, es hat so Helfer gegeben, wie ein GPS irgendwann, wo es einem leichter gemacht hat. Bei der Sicherheit ist ja, Sie haben ein paar Sachen schon angesprochen, Herr Holz, auch einiges gegangen. Irgendwann hat es ja dann geheissen, jetzt muss man einen Gurt haben im Auto.
Mhm.
Ist das für Sie eher so etwas gewesen, was Sie gefunden haben, das braucht es jetzt doch nicht in dem Moment? Das war nämlich recht umstritten gewesen. Oder sind Sie da eigentlich schon vorher angeschnallt gewesen, bevor man hat müssen?
Was natürlich noch das Problem war, also bei den Gurten. Also wir zwei hätten jetzt ein Problem, wenn wir würden dann zumal das Auto getauscht hätten. Mhm. Weil das sind nicht Gurte gewesen, die man hätte können ziehen. Die hätte man vorher müssen einstellen, ganz genau auf ihn, der gross ist. Also für mich wäre ja dann nachher der viel zu gross gewesen. Oder bei mir wäre er gar nicht reingekommen.
Genau.
Das war das Problem gewesen.
Also Sie sind kein Fan gewesen, höre ich raus.
Nicht unbedingt, nein. Ich habe einfach im Kopf ständig hat man die Gurte müssen anpassen. Und das war ekelhaft. Aber weil nachher, wo sie ja automatisch, also, wie sagt man, automatisch, oder No-Gurte einfach. Jetzt habe ich kein, also für mich ist das vorne sowieso kein Problem. Das finde ich schnell an und fertig. Das, auch zum Rückwärtsfahren, wie viel nicht nein, also vorher, ich habe mich dran gewarnt, das ist absolut kein Problem. Manchmal hinten ist es ein kleines Knusch.
Ich habe es als, anfänglich als lästig empfunden. Aber irgendwann hat man sich daran gewöhnt und mit der Zeit hat man dann auch gewusst, dass das eine gute Sache ist. Die Vernunft hat einem eigentlich dann, dazu geführt, dass man das als selbstverständlich angeschaut hat. Aber am Anfang hat man es als lästig empfunden?
Nein, für mich ist es Selbstverständlichkeit. Ja. Und das hat natürlich damit zu tun, mein Vater war sehr, sehr sicherheitsbewusst. Mhm. Und er hat schon in den 60er Jahren freiwillig Gurten eingebaut. In dem Ford Taunus. Und zwar nicht nur vorne, sondern hinten auch.
Wow.
Also mit fünft haben wir unsere Gurte gehabt. Ich war hinten in der Mitte gesessen. Wir haben sogar noch so, wie in einem Rennauto, so Hosenträgergurte gehabt, oder? Und, von dem her ist es für mich eigentlich gar nicht zur Diskussion gestanden, ob man Gurten anzieht oder nicht.
Aber, was man ja dann schon kann sagen, oder? Es ist dann eingeführt worden und die Unfallzahlen sind deutlich durchabgegangen. Also etwas brachrecht auf
alle Fälle. Es macht absolut Sinn.
Herr Sengstag, Ihr Vater war ja wirklich sicherheitsfanatisch. Er hat nicht nur die Gurten eingebaut, er hat auch immer alles dabei gehabt für alle Eventualitäten.
Genau, im Winter hat er zwei Sandsäcke gehabt, zum durch Kofferraum schwer machen, weil es hat ja Hinterradantrieb gehabt und dass im Schnee die Räder nicht durchgespült haben. Oder auch, dass er hätte können sanden, wenn es noch immer eisig gewesen wäre. Dann hat er immer eine Spatte dabei gehabt, so eine Klappspatte. Und Petroleumöl. Und das hat er gesagt. Das hat er gesagt, das ist für den Fall, dass wir eingeschneit werden. Und dann habe ich mir immer gewünscht eigentlich, dass man mal eingeschneit wird, dass man das können wirklich auch ausnutzen. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass man da im Auto sitzt und über uns irgendeine 3 Meter hohe Schneeschicht und dann machen wir das Öffel an und haben schön warm. Und wie es dann weitergeht, habe ich dann nicht gewusst. Oder? Aber dass dann natürlich da Abgas gegeben hat im Auto, das ist...
Haben Sie im Auto auch so Sachen dabei gehabt?
Also Sandsäcke habe ich auch gehabt und eine Schaufel auch gehabt. Weil bei uns sind sie vielfach auch gar nicht fahren. Oder kannst du näher oben.
Und so Anfahrtshilfe habe ich gehabt, die man können über die Pneu tun.
Ja, also eine Matte, das habe ich gerade vorher aufgesagt.
Ja, jawohl. Ja. Und eine Matte habe ich auch gehabt. Ja, das ist so eine Art wie eine Gummimatte gewesen, wo man dann unter das Antriebsrad unter da hat. Und dann hat das nicht durchgespult. Das war nicht auf dem Schnee gewesen, sondern auf der Matte. Jawohl.
Haben Sie das dann auch gebraucht, hin und wieder, oder ist das echt eine Sicherheit?
Ja, ich habe es nicht viel, aber ich habe es gebraucht, mal auf Flims raus, kann ich mich jetzt erinnern, jawohl.
Autofahren heutzutage wirklich komfortabler als noch vor vielen Jahren, wie wir jetzt gehört haben, wie wir da am Christian Sengstag aus Basel, Walti Holz aus Luzern und Christine Segesser vom Bernbiet zuhören. Wie Massnahmen, wie zum Beispiel eben das Gurtenobligatorium, aber auch Tempolimit, die Zahl der Verkehrstoten konnte deutlich reduzieren ab 1970. Das kann man im Artikel lesen auf srf1.ch. Und wir hören jetzt noch zum Abschluss von diesen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, wie die Beziehung heute bei ihnen aussieht zu diesem Auto. Zuerst aber noch Musik von U2. Auch gut zum Autofahren und zum Mitsingen. One.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it. Leaves you, baby.
Love is a temple.
Geschichten rund um das Autofahren, wo das langsam aber sicher ging. Man hat Einzug gehalten. Das haben wir die ganze Woche gehört von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Und auch in der letzten anderthalb Stunde haben wir vom Walti Holz, 86 von Luzern, der Christine Segesser, 82 aus dem Kanton Bern und der Christian Sengstag, 69 aus Basel. Von ihnen haben wir ganz viele Geschichten gehört, wie das ist losgegangen, an und dazu mal, wie das Autofahren früher war. Und heute hat sich das ja verändert. Da haben viele Leute doch ein bisschen Gespaltungsverhältnis zum Autofahren. Vielleicht ähnlich so ein wie beim Fliegen. Man weiss, das Auto hat aber negativen Einfluss auf die Umwelt. Aber wenn und wie, das jetzt Bewusstsein von diesen drei Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist gekommen und wie sie darauf reagiert, an und dazu mal, das hören wir im letzten Teil vom Gespräch, wo meine Kollegin Barbara Meyer mit ihnen geführt hat. Merkt, die drei, die sind nicht ganz gleich alt in diesem Gespräch.
In der Schule ist Umweltschutz schon thematisiert worden. Und ich weiss noch, 1972 hatte ich ein Töffel, so einen Zweitakt-Töffel. Und für mich war das schon damals wahnsinnig Freiheit, mit dem herumzufahren. Und dann ist das Thema Luft und saurer Regen und so gekommen. Und ich weiss, dort habe ich dann gefunden, ist nicht so gut, wenn ich da mit dem Töffel herumfahre. Und ich habe dann das Töffel wieder verkauft und mir ein Velo gekauft. Das ist das Erste, wo ich mit Umweltschutz in Kontakt gekommen bin. Und dann so mit den 80er Jahren, wo dann das Waldsterben gekommen ist und so, habe ich gefunden, ja, es ist schon toll zum Fahren, aber man macht halt sehr viel kaputt damit. Und irgendwann ist dann so gewesen, dass das Auto, das ich hatte, schon ein altes gewesen, natürlich. Und einmal, als ich den Kofferraum aufgemacht habe, habe ich gerade den Kofferdeckel in der Hand gehabt, weil die Scharnier gebrochen gewesen. Und es hat auch sonst ein paar Sachen gehabt, wo ich gewusst habe, die kommen jetzt, die wir es machen. Und dann habe ich gewusst, das ist der Moment, um das Auto zu verschrotten. Und dann habe ich 20 Jahre etwa kein Auto mehr gehabt, weil ich gefunden habe, wir sollten nicht mehr Auto fahren. Und dann aus Bequemlichkeitsgründen, 20 Jahre später, habe ich den Grund, ja doch, jetzt fange ich wieder an.
Ist das bei Ihnen gewesen? Haben Sie auch mal so eine Phase gehabt, wo man ein bisschen gehadert hat mit dem Autofahren?
Ich muss ganz ehrlich sein, nein, ich habe mir, bis es effektiv populär geworden ist und bekannt gemacht worden ist, habe ich mir eigentlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine grossen Gedanken gemacht.
Und nein, dann aber schon? Nein.
Und dann schon. Und ich denke, man kann das Auto einfach nicht weg zaubern und weg denken. Es ist ein Bestandteil von unserem Leben. Aber ich habe so eine Doktrin, alles mit Mass. Und ich habe mich einfach angewöhnt, dort, wo du Auto wirklich nicht brauchst und kannst es zu Fuss machen, machst du es zu Fuss. Und das war ein bisschen ein Training gewesen. Mhm. Also bis so eine halbe Stunde laufe ich. Wenn ich etwas muss erreichen und nichts muss schweres tragen, dann mache ich das zu Fuß. Also, ja.
Also, Sie haben Ihr Verhalten eigentlich schon auch aufgrund von Umweltgedanken quasi ein bisschen angepasst.
Kombiniert Umwelt und meine eigene Gesundheit. Laufen soll auch nicht so ungesund sein. Und das ist so eine Kombination, ja. Das habe ich mir jetzt so angeeignet. Aber früher noch habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht darüber. Das ist eigentlich erst gekommen, wie mit dem Rauchen. Das ist erst später gekommen.
Frau Segesser?
Ja. Also, ich würde ja nach Möglichkeit, eben darum sage ich ja, nur mal eine Woche kümmern, dann brauche ich das Auto nur mal eine in dieser Woche. Von dem her brauche ich es schon weniger, bewusst weniger.
Aber in den 80er ist es noch nicht so ein bewusster Schritt gewesen, wie es jetzt der Herr Sengstag erlebt hat. Oder ist das jetzt eine Unterstellung von mir?
Nein, für mich ist es nach wie vor einfach ein praktisches Fortbewegungsmittel gewesen, wo ich Möglichkeit gegeben hat, eben auch einen Ausflug zu machen oder irgendwo her.
Das sagt man auch. Gewisse Leute haben dann angefangen hadern und andere nicht. Mhm. Wenn Sie jetzt Auto fahren, was gibt Ihnen das für ein Gefühl?
Immer noch Freiheit. Ich wiederhole mich, ich weiss es. Aber ich kann noch selbstständig sein, solange ich noch das Auto habe. Weil wenn ich einmal das Auto nicht mehr habe, dann weiss ich, muss ich das Haus aufgeben, dann muss ich fort. Und in diesem Alter bleibt einfach nur noch das Altersheim.
Aber Sie sagen, es ist immer noch Freiheit, das Gefühl,
ja,
das Sie haben.
Ja, mhm. Ja.
Herr Holz?
Ja, bei mir ist eigentlich die Unabhängigkeit. Das Auto ist für mich jetzt eigentlich ein super Gebrauchsgegenstand. Eben, wenn ich ihn brauche, steht er da und ich kann ihn benutzen. Jetzt habe ich ein kleines Auto, sehr handlich, hat alles, was es braucht, mit Klimaanlage, mit allem drum und dran. Und es ist richtig ein Gebrauchsgegenstand, der mir nützlich ist. Das Auto hat jetzt für mich in dem Sinn nicht mehr die gleichen Emotionen wie früher.
Herr Singstag, Sie haben ja, ich sage mal, eine On-Off-Beziehung gehabt, sagt man heute. Also, was ist jetzt heute Ihr Gefühl? Emotionen, nicht mehr die gleichen?
Ja, das sind natürlich nicht mehr so. Nein, aber schon auch halt eben jetzt auf Reisen überall können anhalten. So, und so, dass das Spontane, das finde ich toll.
Der Christian Singstag, Christine Segeser und der Walti Holz haben wir gehört im Gespräch mit der Barbara Meyer. Ganz viele alte Erinnerungen findet ihr auf srf1.ch.
Das sind noch Zeiten gewesen. So sind wir früher Auto gefahren. SRF1.
Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Wrote a note, said be back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise.
Zac Brown, ein bisschen Country, schon mal als Vorgeschmack. Nach der Nacht ist jetzt Country Special heute Abend.
SRF Verkehrsinfo.
Von 18.59 Uhr stau oder stockend in der Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz sowie auf dem Westring ab Urdorf Nord. Gute Fahrt.
Die Nachrichten von SRF um 19 Uhr mit Yvonne Lambricke. Das hat es vor 60 Jahren letztmals gegeben. Ein US-Präsident setzt die Nationalgarde in einem Bundesstaat ein, ohne die Zustimmung des verantwortlichen Gouverneurs. Genau das passiert momentan in Kalifornien. Gegen den Willen des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom schickt US-Präsident Donald Trump 2000 Soldaten der Nationalgarde nach Los Angeles. Angefangen hat der Konflikt mit der Festnahme von Einwanderern durch Bundesbehörden in Los Angeles. Die Proteste dagegen sind teilweise eskaliert. Aus Los Angeles berichtet ARD-Korrespondent Andreas Hein.
In den frühen Morgenstunden sind in Downtown Los Angeles die ersten Soldaten der Nationalgarde angekommen. Sie formieren sich in der Gegend, in der es gestern Abend auch noch Demonstrationen gegeben hatte. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist nach wie vor entsetzt darüber, dass Präsident Trump die Nationalgarde schickt. Er hatte ihr vorgeworfen, die Lage nicht im Griff zu haben. Noch am Abend sagte sie dem Sender ABC per Telefon, was sie von dem Einsatz der Truppen in der Stadt hält.
I do not believe that that is called for because I
ich glaube, dass das nicht friedlich ablaufen wird. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass unsere Polizei hier die Lage sehr wohl im Griff hat. Und ich bin nicht der Auffassung, dass wir das nicht selbst handeln können. Genauso sieht es auch Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der in ähnlicher Weise von Trump für unfähig erklärt worden ist. Durch den Einsatz der Soldaten werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit.
Kinder in Deutschland sollen erst ab einem bestimmten Alter soziale Medien nutzen dürfen. Dafür spricht sich die neue Justizministerin Stefanie Hubig von der SPD aus. Eine Altersgrenze für soziale Medien hat bereits Bildungsministerin Karin Prien von der CDU gefordert. Eine klare und auch wirksame